Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Sandra Pfister. Schön, dass Sie dabei sind. Wer heute jemanden kennenlernen will, kann, zumindest online, unter Interessenten auswählen, wie früher aus einem Katalog. Dating-Apps versprechen ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an Interessierten. Und das führt dazu zunehmend, sagen manche, dass wir uns in der Liebe wie Kunden benehmen. Online-Dating und Internet-Partnerbörsen kultivierten Unverbindlichkeit und führten letztlich zu einer Bindungsunfähigkeit. Es kann ja immer noch was Besseres kommen. Stimmt das? Machen Tinder und Co. beziehungsunfähig? Dazu einige Stimmen.
Da ist sicherlich eine gewisse Gefahr, dass dann mit der Zeit unsere Fähigkeit, uns überhaupt noch wirklich an eine Person zu binden, darunter leidet. Dazu verführt natürlich das Netz, ja, weil man diese endlose Auswahl hat, sich letzten Endes überhaupt an niemanden zu binden, sondern mit ganz vielen parallel dieses Spiel zu spielen.
Ja, dadurch wird das natürlich auch so ein bisschen beliebig und nicht unbedingt immer sinnlich, wenn man durch so einen Katalog der Möglichkeiten blättert.
Also im Online-Dating habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass alles schnelllebig ist, dass man Menschen nicht mehr wirklich kennenlernt, man konsumiert sie, man bekommt seinen Körper bestätigt, aber das Innere will der andere ja gar nicht sehen.
Vielleicht hast du jetzt auf dieser Dating-App eine Person weggewischt, die eigentlich im Endeffekt vielleicht doch die Liebe deines Lebens geworden wäre, wenn du die auf der Straße getroffen hättest.
Ja, Kritiker waren ja immer von neuen Technologien. Es hieß ja zum Beispiel Autokinos, die verführen die Menschen dazu, einfach nur Sex zu haben. Positiv ist, man wird relativ schnell intim. Das heißt, man kann sich sehr austauschen, sehr viel Wissen übereinander austauschen. Niemand muss mehr in unglücklichen Beziehungen verharren, weil es eben einfach ist, schnell mal jemanden kennenzulernen.
Das Schöne an Technologie ist ja, dass sie eigentlich immer nur das bedient, was wir sowieso schon wollen, nämlich Sex und Liebe. Insofern würde ich Tinder da überhaupt nicht überschätzen. Das wurde erfunden, um ein Bedürfnis zu bedienen und wird benutzt, um ein Bedürfnis zu bedienen. Wir machen mit oder ohne Tinder eigentlich das, was wir seit Jahrtausenden von Jahren machen wollen.
Verstärken also moderne Dating-Plattformen oder Partnerbörsen die Bindungsunfähigkeit und ist bereits eine ganze Generation im Begriff, sich davon infizieren zu lassen? Können Apps und Online-Seiten wirklich so einen großen Einfluss auf uns nehmen, dass sie unser Beziehungsverhalten ändern? Michael Nast, der in Berlin lebt und das Buch Generation beziehungsunfähig geschrieben hat, findet ja. Er sagt, wir wenden Regeln des Konsums inzwischen auch aufs Zwischenmenschliche an. Die sozialen Medien und Dating-Apps fördern das. Der Nächste, der sich als Partner anbietet, könnte immer noch besser sein als der, den man gerade hat. Stefanie Stahl hingegen, Psychologin und Therapeutin in Trier, widerspricht. Nicht nur gleich hier bei uns, sondern auch in ihrem Buch »Jeder ist beziehungsfähig«. Die beiden kennen sich und duzen sich, denn sie haben sich darüber, ob wir immer beziehungsunfähiger werden, schon oft gestritten. Herr Nast, fangen wir mit Ihnen an. Dating-Apps machen zunehmend beziehungsunfähig, finden Sie. Warum?
Nehmen wir mal ein Beispiel. Dating-Apps sind zum Beispiel nach dem Effizienzprinzip entwickelt worden. Ja, und ich glaube, in der Liebe, da geht es nicht so um Effizienz. Also da muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Letztendlich ist es so, dass Dating-Apps ja aufgebaut sind, zum Beispiel wie Online-Shops. Also letztendlich begünstigt ist, dass wir halt als Konsumenten der Liebe sozusagen da agieren. Und das ist halt tödlich. Wir haben ein riesen Warenangebot, enorm viele Möglichkeiten. Der Mensch scheitert an zu vielen Möglichkeiten, dass die Leute sich nicht mehr so richtig konzentrieren auf eine Person und auch Ausdauer zeigen.
Ich komme jetzt so aus der psychologischen Ecke und gucke auch mal ganz gerne mal, was so die Wissenschaft dazu sagt. Und tatsächlich ist es so, dass wissenschaftliche Studien sagen, dass Beziehungen, die im Internet angebahnt werden, glücklicher und haltbarer sind als Beziehungen, die im normalen Leben angebahnt werden. Und das macht für mich auch absolut Sinn, weil im normalen Leben verliebt man sich am besten auf den ersten Blick und dann zeigt man sich erstmal von seiner besten Seite und wenn dann irgendwann der Liebesrausch vorbei ist, dann merkt man dann erstmal, was man sich da vielleicht ans Bein genagelt hat. Und im Internet ist genau umgekehrt, da ist der Verstand noch im Boot und man kann sich richtig auschecken und kann ganz viele Gemeinsamkeiten feststellen. Und wenn man sich dann begegnet im wirklichen Leben und verliebt sich dann auch noch, dann hat man eigentlich schon ganz, ganz viel gemeinsame Basis vorher geschaffen. Und deswegen sind die laut Studien eben auch haltbarer, diese Beziehungen. Und Beziehungsfähigkeit ist ja etwas, was im Elternhaus entsteht und nicht im Internet. Und auch 30 Jahre Internet kann nicht Millionen Jahre Gene kaputt machen. Und unsere Gene sind einfach so angelegt, dass wir alle einen Bindungswunsch haben. Und meiner Meinung nach werden die jüngeren Generationen auch eher beziehungsfähiger. Es gibt auch da keine Studien, die eine Beziehungsunfähigkeit der jüngeren Generationen belegen würden.
Das habe ich ja auch immer angenommen, ja, als ich diese Texte oder dieses Buch geschrieben habe, dass ich da eigentlich nur diese Innenstadt von Berlin beschreibe. Und dann ist es irgendwie erschienen und plötzlich schreiben mir irgendwie tausende Leute, du beschreibst mein Leben so, ja. Also auch aus ländlichen Gegenden, sage ich so.
Ja, die Beziehungsunfähigen, Michael, die hat es auch schon immer gegeben. Das ist ja nicht neu. Und natürlich sprechen die da total drauf an. Die hat es aber auch schon früher gegeben. Die sind teilweise in Ehen verschwunden von unterirdischer Qualität und sie ließen sich nicht scheiden. Und heute haben wir halt eine viel höhere Freiheit. Und dadurch kann jeder seine Probleme, ich sag mal, auch offener zeigen, als es früher der Fall gewesen ist. Und deswegen denke ich, die sind besser sichtbar geworden.
Genau, weil gerade in Westdeutschland waren die Frauen ja auch in der Abhängigkeit, in Ehen sozusagen. Und jetzt hat man so zwei gleichberechtigte Partner. Also beide fordern jetzt auch ein. Was ich aber allerdings auch sagen muss, ist, dass wir dann doch sehr auf eine Ich-Bezogenheit auch konditioniert werden durch diese Gesellschaft und oft auch eher in einem Ich denken als in einem Wir. Wir, also viele, vielleicht auch der Jüngeren oder die ich halt in meinem degenerierten Berlin-Mitte-Umfeld kennenlerne, die halt wirklich sehr sagen, okay, ich bin auf meinem Weg und wenn ich durch Beziehungsprobleme oder so, wenn das irgendwie mich ein bisschen behindert, dann wechsle ich sofort und kann ja über eine Dating-App sofort einen neuen potenziellen Partner finden. Ja. Aber ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ja, dass sicherlich die Beziehungen, die über eine Dating-App entstehen, dann mehr Bestand haben, okay. Aber ich glaube trotzdem, dass es weniger Beziehungen entstehen dadurch einfach, ja. Denn wenn man jetzt zum Beispiel sich kennenlernt dann, und erstmal schreibt über eine Dating-App, dann baut man ja erstmal von sich irgendwie so eine bessere Version natürlich von sich.
Entschuldigung, muss ich jetzt echt mal ins Wort fallen. Das ist genau die bessere Version, baut man von sich im wahren Leben. Ich beziehe mich auf die Studienlage und ist auch das, was ich zum Teil erlebt habe. Weil zumindest in den Apps, wo es darum geht, eine feste Partnerschaft zu finden, ja? Du bist ja mit einem Pseudonym unterwegs. Das heißt, du kannst eigentlich die Hosen runterlassen. Die Leute sind ehrlicher. Das ist die Studienlage. Und ich meine, im wahren Leben, wenn du total verliebt bist und du lernst den anderen erst kennen, dann zeigst du dich natürlich von der besten Seite. Im Internet bist du ja nicht verliebt. Du bist mit einem Pseudonym unterwegs. Du kannst sagen, so und so bin ich drauf und darauf stehe ich und das mache ich und das mache ich nicht, weil du hast ja gar nichts zu verlieren. Und deswegen sind die eigentlich ehrlicher unterwegs. Zumindest auf den ernst gemeinten Plattformen, also auf denen, wo es wirklich darum geht, jetzt einen Partner fürs Leben zu finden.
Ja, ich krieg's halt aus dem Leben mit, ne? Und
aber für mich macht das ja auch totalen Sinn. Also man schreibt, man tauscht sich aus und kann wirklich ehrlich sein. Auch die Austauschrate ist höher als im wirklichen Leben, weil man viel chatten kann, telefonieren kann. Und dann lernt man sich kennen, dann stimmt auch noch die Chemie.
Aber bei Tinder und einer Reihe anderer Apps erfolgt die Auswahl im Staccato-Takt. Da gibt es erstmal keinen Austausch, der vorgeschaltet ist. Die App schlägt Singles aus der Umgebung vor und dann wischt man ihr Bild nach links weg, wenn man kein Interesse hat, oder man wischt es nach rechts und das heißt dann, ich will dich kennenlernen. Wenn zwei nach rechts wischen interessiert sind, dann können sie sich kennenlernen. Das vermittelt schon das Gefühl, es könnte in all dieser Auswahl irgendwo noch einen geben, der besser zu mir passt.
Tinder ist ja auch angelegt, also darauf offiziell die große Liebe zu finden, wird halt von vielen auch als Sex-App sozusagen genutzt und darum hat dieses Ding auch so ein Image halt. Aber mir erzählen halt wirklich auch jüngere Leute, die halten ja zum Beispiel das Schreiben für eine wertvollere Art der Kommunikation als ein Gespräch, weil da weniger Unsicherheiten sind für sie, weil sie darüber nachdenken können, was sie sagen und so weiter. Und da baut man Projektionsflächen auch voneinander auf. Ja? Und wenn man sich dann trifft, nachdem man wochenlang geschrieben hat, sitzt dann ein Fremder. Und da muss man sozusagen nochmal von vorne anfangen.
Ja, aber früher sind die, und das ist meine These, also entweder hast du halt eine gewisse Beziehungsfähigkeit und das sind, man geht so aus, 50% der Menschen können ziemlich gut mit Beziehungen. Und wie gesagt, wir haben ja auch unsere Gene und wir sind genetisch darauf programmiert, weil die Natur das so will, dass wir monogam mit gelegentlichen Seitensprüngen. Das ist unsere Programmierung, weil wir brauchen diese Langzeitbindung, weil die Menschen Kinder sehr lange brauchen, um aufzuwachsen. Und deswegen haben wir dieses Genprogramm mit, dass wir nach langen Bindungen suchen. Und lange Bindungen heißt ja im Volksmund Liebe. wir sind schon genetisch darauf ausgerichtet. Dann gibt es natürlich Menschen, die haben aber Probleme, und das hat mit der eigenen Kindheit was zu tun, sich wirklich auf diese Beziehung einzulassen. Und heute gucken sie bei Tinder, früher sind sie in die Kneipe gegangen, ja, oder haben im Schwimmbad geguckt oder im Straßencafé. Also das Phänomen ist ja nicht neu, aber das Medium ist einfach ein anderes.
Genau, und das Medium deckt viel mehr ab. Es ist eine viel größere Menge an potenziellen Partnern. Und das ist es. In der Kneipe oder im Club oder in der Disco oder was, wie es früher hieß, da hat man ja einen sehr begrenzten Raum verglichen mit dem, was man heute an der Anzahl von Leuten hat. Ja? Und ich glaube, das ist halt ein Denkfehler vieler, dass die halt wirklich sagen, okay, ich sehe dieses eine Foto und schließe anhand eines Fotos eine vielleicht dann doch besser passendere Personen. Also, dass die Leute gar nicht oder viele Leute nicht mehr bereit sind, auch eine gewisse Ausdauer auch zu zeigen, beziehungsweise sich richtig auf jemanden einzulassen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Selbstbetrug. Ja, also ich glaube, dass viele Leute, die reden immer von Liebe und was weiß ich, ja, aber die meinen eigentlich so auch so eine ewige Verliebtheitsphase. Die wollen halt so einen Rausch haben, muss ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Und dieser Rausch, wenn der nachlässt, dann sagt man, oh gut, die Luft ist raus.
Also das ist überhaupt nicht, was meiner Erfahrung entspricht. Also ich erlebe in meinem Umfeld, dass die jungen Leute sich sehr früh binden und ewig zusammenbleiben. Sowas hat es zu meiner Zeit gar nicht gegeben. Wir hatten viel mehr wechselnde Partner. Und ich möchte mal an die 1960er Jahre erinnern. Da hieß es, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment. Das war damals der Zeitgeist. Und heute wird so getan, als ob das neu erfunden würde, ja. Das hat schon immer gegeben, polygame Ansätze und so weiter und so fort. Das ist nichts Neues. Und ich erlebe eher, dass die jungen Leute sich früher binden und länger zusammenbleiben und eher die Bindungsfähigkeit steigt, was ja auch Sinn macht, weil die Eltern, die jüngeren, älteren Generationen sehr viel zugewandter sind, sich sehr viel Mühe geben, sehr ihre Elternrolle reflektieren, viel mehr als es noch die nachkriegstraumatisierten Eltern getan haben.
Das ist nichts Neues, sagen Sie, Frau Stahl. Sie erleben es so, dass die Jüngeren, eben weil sie meistens Eltern hatten, zu denen sie eine sichere, vertrauensvolle Bindung aufbauen konnten, dass die beziehungsfähiger sind. Und Sie haben es eingangs bereits gesagt, 30 Jahre Internet kann nicht unsere grundsätzliche Programmierung zunichte machen. Und diese Programmierung ist auf Beziehungen ausgerichtet. Sie sehen das anders, Herr Nast. Haben Apps und Online-Seiten wirklich die Macht, unser ganzes Paarungsverhalten zu ändern?
Also ich glaube, wenn jemand, der kein Leben ohne das Internet kennt, da kann das schon krassere Auswirkungen haben. Und ich, das ist halt meine Erfahrung, ist wirklich so. Nee, zu mir erzählen Leute, sagen wir mal, mit 90er Jahrgänge, die sagen zu mir, wir denken nicht in der großen Liebe, sondern wir denken in Lebensabschnittspartner. Der ist jetzt für die Partyzeit, der ist dann Beziehung, der wäre dann für Kinder und der wäre es fürs Alter. Es wird sozusagen die Trennung im Vorfeld schon einberechnet. Zack, zack, zack. Also auch sehr effizient gedacht, sehr pragmatisch auch gedacht. Ja. Also ich kenne das nicht. Also ich kenne das so, sagen wir mal, meine Nichte, die ist so 21. Und da kann ich mir, da ist es schon so, da merke ich, da sind, entweder sind sie nicht in, gar nicht in der Beziehung und haben auch gar nicht, sind jetzt gar nicht so polygam. Also so, also haben jetzt nicht so, wie sagt man, viel Sex so. Oder sie sind halt schon in einer beständigeren Beziehung. Also noch dann diese noch jüngeren. Aber dann, sagen wir mal, älter, das ist nämlich ganz anders wahr. Also dass das wirklich so feste, lange Bindungen sind.
Sie nehmen das anders wahr. Feste, lange Bindungen werden durch eine Konsummentalität zerstört. So kommt es Ihnen vor. Wie meinen Sie das, Herr Nast?
Das ist ja dieses Selbstoptimierungsding. Ne? Das ist ja auch eigentlich ein Denkfehler, dass man halt über diese ganzen Äußerlichkeitsdinger, also man hält sein Ich halt sozusagen für Zusammensetzung von Äußerlichkeiten, also eigentlich auch von Konsumgeschichten, ja, also man will halt ästhetisch gut über den Körper wirken, man will die richtigen Dinge konsumieren, die das eigene Ich ausdrücken, und so gehen dann die Leute, weil wir doch schon sehr angepasst sind an diese Konsumgesellschaft, dass die dann sozusagen auch das auf Freundschaften oder auf Bekannte oder auf auch Liebespaare oder Partner anwenden, die müssen dann einfach zu dieser Zusammenstellung, diesem Katalog, den man sich da zusammenstellt, der, also das Ich ausdrückt, die müssen dazu passen. Also es ist gleich eine andere Hierarchie da. Man ist selber ganz oben, das Ich überstrahlt alles und alles andere wird dann sozusagen hinzugefügt.
Diese sogenannte Supermarktmentalität, die da immer wieder zitiert wird, die würde ich in einen anderen psychologischen Kontext setzen. Also Bindungsangst, und es ungefähr 30% der Menschen leiden darunter, das muss man sich auch mal reinziehen, das sind ja eine ganze Menge. beziehungsunfähig ist, das sind ja die allerwenigsten. Wir reden jetzt mal von den Normalgestörten, wie ich immer so sage. Ja, und die Normalgestörten, da gibt es nicht wenige, genau, Typen wie dir und die Typen wie du und ich. Und die so leichte Bindungsängste haben. Und ein Kernsymptom von bindungsängstlichen Menschen ist die Suche nach dem perfekten Partner. Ich denke, hier werden zwei Sachen zusammengeführt und miteinander verbunden, die aber psychologisch ursächlich nicht zusammengehören. Das ist auf einer Seite das Internet mit tollen Wahlmöglichkeiten, das ist richtig, aber die Suche nach dem perfekten Partner, die hat es schon immer gegeben und das und zwar von bindungsängstlichen Menschen, weil die sich sehr schnell unwohl fühlen mit dem Partner, den sie haben und dann bei diesem Partner, den sie gerade haben, ganz viele Schwächen wahrnehmen. Das ist eine Symptomatik der Bindungsangst. Und das war schon immer so. Das hat kein Internet, das ist in 30 Jahren jetzt einfach mal so hergestellt. Das hat etwas mit den mit der eigenen Erziehung zu tun, also wie man geprägt wurde in Bezug auf die Themenbindung, daheim geprägt wurde.
Vielleicht können wir das an dieser Stelle aber auch definieren. Geht es hier wirklich um Beziehungsunfähigkeit oder um Menschen, die Angst haben, eine Beziehung einzugehen? Die gab es ja immer schon und Sie sagen, Frau Stahl, es werden nicht unbedingt mehr.
Nee, bindungsunfähig, darum geht es hier nicht. Es geht, wenn, um Bindungsängste. Das ist was anderes als bindungsunfähig. Also es gibt halt viele Menschen, die weisen leichte oder auch schwere Bindungsängste auf. Das heißt, die leiden entweder unter einer überwertigen Verlustangst, dass sie sagen, bevor ich jemanden verliere, binde ich mich lieber gar nicht. Oder, und das ist eben noch häufiger Fall, sie haben im tiefsten Inneren schon das Gefühl, sie müssen sich unheimlich anpassen, wenn sie in einer festen Beziehung sind. Das ist ein Kindheitsprogramm, also Mama und Papa haben mich nicht lieb, wenn ich nicht ihre Erwartungen erfülle und dieses Kindheitsprogramm wird mitgenommen ins Erwachsenenleben, ich muss mich anpassen und dann fühlt sich das so an, wie feste Beziehung bedeutet viel Kompromisse. Das heißt, die kämpfen eigentlich um ihre Autonomie und die lassen sich zwar auf Liebesbeziehungen ein, aber meistens nicht allzu lange und machen dann wieder Distanzbewegungen oder es ist mal nah, mal eng, mal nah, mal eng oder es sind die klassischen On-and-Off-Beziehungen und da spricht man halt von Bindungsängsten. Die sind auch durchaus therapierbar und da kann man eine ganze Menge machen.
Aber es ist ein härterer Weg einfach, es ist halt nicht der einfache Weg und viele suchen halt den einfachen Weg.
Und eine Beziehungsunfähigkeit, das haben sie bei schwer traumatisierten oder sehr persönlichkeitsgestörten Menschen, das ist aber die Minderheit, die absolute Minderheit in der Bevölkerung.
Wenn es tatsächlich so wenig Beziehungsunfähige gibt, wenn das die psychologische Lehrmeinung ist, ist es dann eine nette Ausrede, dieses Etikett beziehungsunfähig? Also, wenn Sie eine ganze Generation als beziehungsunfähig deklarieren, Herr Nast, erlauben Sie dann allen in dieser Generation selbst keine Verantwortung mehr dafür zu übernehmen, dass eine Beziehung gelingt?
Sich so ein Etikett zu geben, ist immer sozusagen, wenn man sowas macht, dann das ist es immer ein Mittel, nichts selber tun zu müssen. Dass man halt immer lieber guckt, ach, das kann man dann benennen, das Problem halt haben auch andere. Also ich bin nicht allein und da muss ich auch nichts machen. Ja, und der Weg, da aus so einem Bindungsängsten herauszukommen zum Beispiel, ist eine Therapie, aber es ist ein härterer Weg einfach. Es ist halt nicht der einfache Weg und viele suchen halt den einfachen Weg.
Ja, aber so einfach ist er ja auf die Dauer nicht, weil viele, die jetzt in meinen Seminaren landen, leiden wirklich darunter, dass immer wieder ihre Beziehungen scheitern und auch einige leiden auch wirklich darunter, dass sie anderen auch immer wieder Leid zufügen, ja. Na, die hinterlassen ja auch viel verbrannte Erde und manche sagen, irgendwie geht das jetzt so auch nicht mehr weiter. Ich muss mal Verantwortung für mein Verhalten übernehmen.
Ja, das ist ja schon mal reflektiert. Das ist jetzt auch so eine Sache, die ich für mich auch jetzt eigentlich erst so auch registriere oder auch reflektiere, wie viel Leid man eigentlich auch so zugefügt hat. Ne? Also allein, wenn man jetzt sich nur mal gedatet hat und sich dann nicht mehr gemeldet hat zum Beispiel. Einfach so, weil man sagt hat, naja, drei Dates, da muss man, reicht vielleicht auch eine Nachricht oder so. Aber es ist natürlich... Da fühlt man schon Leid so, ne?
Also ich postuliere einfach, dass die Leute, und ich meine, das sind ja auch die, mit denen du ja mehr sprichst aufgrund deines Buches, und die dir schreiben, dass du hast ja schon dadurch eine bisschen einseitige Stichprobe. Du hast ja jetzt gar nicht den Anspruch, wie ich, wissenschaftlich daherzukommen. Du bist beschreibend. Und ich denke, was du beschreibst, sind genau die, die diese Beziehungsprobleme einfach auch haben. Und da wirkt sich das so aus und damit liegst du wieder völlig richtig, finde ich, mit deinen Einschätzungen, innerhalb dieser Gruppe, die diese Problematik aufweist. Alles, was ich behaupte, ist, diese Gruppe hat es schon immer gegeben und es hat sich nur anders ausgewirkt und sie sind, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren auch nicht so aufgeflogen. Erstens mal, weil sie es nicht so laut ausgesprochen haben und gar nicht selbst so reflektiert haben und zweitens mal, weil diese ganzen Medien wie Tinder auch gar nicht in der Diskussion waren. Diese Gruppe war lautloser. Hat oft die Partner gewechselt, sie ist nicht treu gewesen, sie ist fremdgegangen oder sie hat sich gar nicht auf eine Beziehung eingelassen, ohne dass das jetzt in der Öffentlichkeit so laut besprochen wurde.
Stefanie Stahl, die These ist, die Gruppe derjenigen, die Angst vor Beziehungen hatte oder Bindungsängste hatte, ist nicht größer geworden. Sie ist heute nur sichtbarer. Trotzdem halten Sie, Herr Nass, daran fest, Ihre Generation und noch mehr, die nach Ihnen kommt, Sie sind Jahrgang 75, die ist viel weniger bindungsfähig als die Generation vorher. Was haben Sie noch für Indizien?
Mein Thema ist ja gar nicht die Liebe oder eigentlich Beziehungen, sondern mein Thema ist, wie kommt man in eine Beziehung? Das ist das Problem vieler. Ja, die Kennenlernphase ist das Problem. Und dann bis zum Ende der Verliebtheitsphase, wo es dann in Liebe umschlagen kann oder man sich für Liebe entscheidet oder so. Und das ist das Problem der Leute, über die wir wahrscheinlich hier auch gerade reden. Und nicht über Leute, die halt wirklich eine Entscheidung treffen, ich will auch eine Beziehung haben. Ich glaube, es läuft auch viel Selbstbetrug. Also was ich vorhin meinte, mit Verliebtheit verwechseln mit Liebe und sowas.
Das, was Sie sagen, Herr Nast, läuft ja dann vielleicht darauf hinaus, viele treffen nicht mehr die Entscheidung, sich zu binden, weil ihnen das Verliebtsein besser gefällt und weil sie den Alltag oder die Niederungen der Liebe weniger prickelnd finden als den Endorphinschub am Anfang. Das ist ja nun kein ganz neues Argument, sondern zielt in die Richtung, dass Liebesbeziehungen heute überfrachtet sind mit Erwartungen. Sie sollen romantisch sein, der Partner soll der Geliebte sein, der Vertraute, der beste Freund, total verlässlich und auch noch total stimulierend. Das, was man von seinem Partner erwartet, das hat man früher auf 10 Leute verteilt.
Ich sehe das alles ein bisschen anders. Ich sehe weder diese riesen Konsumhaltung, um nochmal meinen Punkt klar zu machen, noch sehe ich, dass die Beziehungen so wahnsinnig überfrachtet werden heutzutage. Das sind immer so Sachen, die immer so postuliert und behauptet werden, die aber meines Erachtens einem Realitätscheck nicht wirklich standhalten. Es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die absolut realistische Ansichten haben über Liebe und Beziehungen und früh Partner finden, sich früh binden und auch lange zusammenbleiben. Und die Menschen sind viel, viel reflektierter als früher, kümmern sich viel mehr um ihre persönliche Weiterentwicklung und so viel, wie heute Psychologie gelesen wird, und ich finde das auch total richtig und selbst reflektiert wird, sind das nicht die jungen Leute alles unreflektierte Idioten, wie in einem blinden Konsum-Supermarkt rumlaufen, mal schnell anschalten, abschalten. Das finde ich, man tut da der jüngeren Generation auch einfach Unrecht. Und es scheint irgendwie immer ewig so zu sein, dass die ältere Generation immer meint, die Jüngeren, mit denen wird irgendwas nicht stimmen. Also daran merkt man auch selber, dass man alt wird, ne?
Ja, als in Frankreich in den 1880er Jahren die Scheidung wieder eingeführt wurde, hat der französische Soziologe Emil Durkheim auch Sorge gehabt, dass die Leute jetzt ständig die Partner wechseln. Er hat geschrieben, fortlaufend tauchen neue Hoffnungen auf, die dann enttäuscht werden und ein Gefühl des Überdrusses und der Ernüchterung zurücklassen. Das ist auch schon 120 Jahre her.
Also ich denke schon, dass man, also dieses Konsumding zum Beispiel, was du jetzt gar nicht siehst oder in der Wissenschaft auch gar nicht gesehen wird. Und die Leute sind ja auch extrem reflektiert, die Leute sind auch, aber auch sehr verkopft. Da findet sehr viel im Kopf statt, was die Leute auch wieder behindert, auch mal Gefühle auch mal zuzulassen. Dieses Konsumding sehe ich auch. Das sehe ich bei mir leider auch, dass man halt wirklich diese Konsumgesellschaft oder betriebswirtschaftliche Prinzipien auf seinen zwischenmenschlichen Beziehungen auch anwendet. Und das sehe ich halt, ja. Also durch Erfahrung, durch Gespräche mit Leuten halt.
Aber ist das nicht so, du hast eben von den 90er Jahren Geborenen geredet, oder? Die sind ja auch noch jung. Und irgendwann schnallt man mal, dass das eine mit dem anderen vielleicht nichts zu tun hat. Man muss mal ein bisschen ernsthafter werden bei der Partnersuche, weil irgendwann tut's dann doch mal richtig weh und dann wird man ein bisschen vorsichtiger. Ja, und dann findet man eben doch den Richtigen und bindet sich wirklich. Also ich finde, es ist zum Teil ja vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Sturm- und Drangphase der Jugend.
Die natürlich heutzutage immer weiter nach hinten verschoben wird.
Ich weiß gar nicht, ob ich da so gegen dich bin. Ich sage nur, dass es diese schon immer gegeben hat und dass das jetzt halt noch andere Sichtbarkeit und andere Auswirkungen hat. Und natürlich aufgrund dieser Mittel, die heute da sind, wie Tinder, sicherlich noch extremer gelebt werden kann. Mein Statement ist nur, dass es Menschen, die Probleme hatten mit Beziehungen zu gestalten, Nähe zuzulassen, die hat es immer gegeben. Heute wirkt sich das anders aus.
Die Psychotherapeutin Stefanie Stahl sagt, jeder ist beziehungsfähig. Beziehungsprobleme oder gar Beziehungsunfähigkeit entstehen nicht durch das Internet mit seinen vielen Wahlmöglichkeiten. Beziehungsfähigkeit ist etwas, das wir im Elternhaus lernen oder eben nicht. Und gegengehalten hat der Berliner Autor Michael Nast. Er wurde vor einigen Jahren zum Sprachrohr seiner Generation deklariert, als er sie als Generation beziehungsunfähig bezeichnete. So heißt auch sein Buch. Danke Ihnen beiden, dass Sie dabei waren und danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Sandra Pfister.